Hi, ich wollte nur mal kurz sagen, dieser Podcast hat jetzt auch einen Newsletter, damit du keine Folge mal so aus Versehen verpasst und damit du mitbekommst, wenn es eine Aktion oder ein Special rund um Binweg Bouldern gibt. Den Newsletter, den findest du auf meiner Steady-Seite, das ist steadyhq.com/binwegbouldern und natürlich auch auf binwegbouldern.de. Das war's, viel Spaß mit dieser Folge.
Also ich komme auch eher so aus einer Bubble, wo das gar nicht so Standard ist, dass man das Auto stehen lässt, wenn man an den Fels möchte.
Wenn man dann das Fahrrad mitnimmt, dann würde ich sagen, hat es hier echt positive Effekte. Also dass ich dann eher entspannter am Fels ankomme und ein bisschen aufgewärmt.
Hi und willkommen zu Folge 155 von Binweg Bouldern. Zu Gast sind diesmal Sophie Paulus und Nadja Hempel von der Initiative EcoPoint Climbing Frankenjura. Beide setzen sich für ein Umdenken im Outdoor-Sport Klettern ein und sie wollen zeigen, an den Fels kommt man auch ohne Auto. Noch sind ein Großteil der Kletterinnen und Kletterer mit dem Auto an den Fels unterwegs oder es geht eben mit dem Flugzeug an weiter entfernte Orte. Und bei EcoPoint Climbing, da geht es eben mit den Öffis, mit dem Rad oder zu Fuß. Wie sie auf die Idee kam, aus dieser Idee gleich eine Bewegung zu machen, was sich in ihrem Kletterleben verändert hat, seit sie nicht mehr mit dem Auto anreisen, wie die Kletterszene auf diese Idee reagiert und wie sie mit Kritik umgehen, über all das reden wir im Interview. Hey, vielleicht hörst du ja schon einige Folgen von meinem Podcast und hast mal drüber nachgedacht, meine Arbeit zu unterstützen. Es gibt da zwei Wege, das zu machen. Über eine Mitgliedschaft auf der Plattform Steady, das geht schon mit 3 € im Monat. Oder aber, wenn du dir ein Shirt oder einen Pulli kaufst im Binweg Bouldern Shop. Beides ist verlinkt in den Shownotes zu dieser Folge und natürlich zu finden auf binwegbouldern.de. Danke an alle, die diesen Podcast finanziell unterstützen. Das hilft mir sehr, ein Einkommen als Podcasterin zu haben und diesen Podcast hier auch noch lange weitermachen zu können. Los geht's jetzt mit der Folge. Hallo Nadja und Sophie.
Hallo.
Hi Jule. Schön, dass wir hier sein dürfen.
Ja, schön, dass ihr beide da seid. Dann fangen wir mal an mit der Frage, was war denn bisher der weiteste Weg, den ihr als EcoPoint Climber auf euch genommen habt?
Ja, also ich glaube tatsächlich das weiteste war letzten November, als ich mit dem Zug und Rad nach Spanien gefahren bin, nach Siurana und Margalef, mit kurzem Zwischenstopp bei Freunden in Paris.
Mhm. Und dann waren wir jetzt diesen Sommer noch in Schweden. Es sind ja auch einige Kilometer, die man da in den Norden fährt. Ich weiß nicht genau, ob das das längste ist oder letztes Jahr England. Da war ich für ein Students for Rivers Camp, was ich mitorganisiert habe. Und da ging es dann auch noch zum Klettern danach. Und das war auch eine recht lange Reise.
Okay, was waren da so die Anfahrtzeiten und dann die Kletterzeiten?
Also meistens sind es dann schon so 24 Stunden Anreise.
Ja, also ich glaube jetzt nach Göteborg waren es genau 21 Stunden. Mit Bus und Fähre. Und Kletterzeiten ist schwierig zu sagen, weil tatsächlich in Schweden sind wir von Göteborg dann nach Stockholm mit dem Fahrrad gefahren. Also das waren auch dann fast 800 Kilometer und hatten dann auf der Strecke 10 Klettertage.
Alles klar, danke schon mal für die ersten Einblicke in euer EcoPoint-Kletterleben. Okay, dann lass uns etwas kurz zu den Anfängen dieser Bewegung sagen. Sophie, du hast ja mal gesagt, dass du natürlich nicht die Erste bist, die mit dem Rad an den Fels gefahren ist, aber dass daraus diese Bewegung geworden ist, ja? Wie ist das gekommen und wer hat das zuerst so genannt?
Wie du schon gesagt hast, also wir sind nicht die Ersten, die das Rad benutzen, um an den Fels zu kommen. Das hat ja auch immer ganz unterschiedliche Gründe. Manchmal, also viele Leute haben ja einfach kein Auto, andere bevorzugen einfach die Verkehrsmittel, die vielleicht klimafreundlicher sind oder ja, die einfach öffentlich auch zugänglich sind. Aber zum EcoPoint kam es, das war so vor 3-4 Jahren, hatte ich da auch eben meine ersten Versuche gestartet oder vor 5 Jahren schon. Also eben eigenständig, öffentlich oder mit dem Rad an den Fels zu kommen und hatte bei Lena Müller gesehen, dass sie das bei sich Greenpoint genannt hat. Das war auf Instagram. Und dann hatte ich sie angeschrieben und gefragt, ob das jetzt so ihr Name dafür ist. Und dann hat sie gemeint, ja, sie wollte dem Ganzen mal einen Namen geben, diesem Konzept, vielleicht eine Stimme. Es war aber so, also Greenpoint klingt ja eigentlich total gut und auch passend, aber das gibt es eben schon. Also Greenpoint bedeutet, dass man auf einer Sportkletterroute Tread absichert und das nennt sich dann eben Greenpoint. Und dann haben wir aber gesagt, hey, aber ist doch total wichtig, dem Ganzen trotzdem einen Namen zu geben. Ich meine, wir könnten ja noch Fairpoint oder Ecopoint dazu sagen. Und dann hat Lena auch zugestimmt und gemeint, ja, für Ecopoint wäre sie auch zu haben. Und so kam es eben zum Ecopoint, den wir ja seitdem eigentlich beide versuchen zu kommunizieren, da immer mehr Leute zu finden, die auf diesen Zug aufspringen. Genau, und ich hatte damals ja auch ein Video gedreht mit Hannes Huch hier in der Gegend. Das nennt sich auch Ecopoint auf YouTube, weil Hannes ist ein Fotograf und er hat mich gefragt, ob ich mal wieder Lust hätte, ein Projekt oder irgendwas, eine coole Route zu fotografieren. Es war so, dass ich mir dachte, oh, es ist eigentlich immer das Gleiche. Kletternde, ja, machen irgendeinen schweren Rotpunkt und dann gibt es davon ein Foto. Und ich habe zu Hannes gemeint, ich fände es schön, wenn man irgendwie mal ein anderes Narrativ erzählt. Und habe dann eben vorgeschlagen, dass wir eine Route fotografieren, die ich öffentlich oder mit dem Rad erreicht habe. Und das war so, glaube ich, auch das erste Mal, dass ich dann den Ecopoint auch irgendwie auf Instagram so benutzt habe.
Und warum ist es euch so wichtig, dem jetzt einen Namen zu geben und da eine Bewegung draus zu machen?
Also es war bei mir eben auch so, dass ich gemerkt habe, es ist gar nicht so leicht, da auch MitstreiterInnen zu finden, die auch Lust haben, öffentlich anzureisen. Also ich komme auch eher so aus einer Bubble, wo das gar nicht so Standard ist, dass man das Auto stehen lässt, wenn man an den Fels möchte. Und ich fand es eben auch total wichtig und schön, sich da zu vernetzen und auch andere Menschen kennenzulernen, die das auch gerne tun. Und da ist halt so eine Bewegung einfach super hilfreich oder so ein Netzwerk. Und es geht uns ja auch so ein bisschen darum, ja, Klimabewusstsein zu schaffen, beziehungsweise auch diese Möglichkeiten zu kommunizieren, weil es halt eher einfach Standard ist, das Auto zu benutzen und neue Wege oder alternative Wege vielleicht manchmal nicht so bekannt sind. Und dann ist es ja auch total wichtig, darüber zu sprechen und das Ganze auch ein bisschen publik zu machen.
Okay, also einfach einer hat es schon gemacht, vielleicht ist es doch nicht so schwer und man kann es auch mal ausprobieren.
Und vielleicht auch noch zu dem Begriff Ecopoint. Also ich muss sagen, dass ich, als ich damals den Film von Sophie gesehen habe, also so haben wir uns eigentlich auch kennengelernt im Grunde, weil ich ihren Film gesehen habe, hat mich das halt total abgeholt. Also, dass man da jetzt einen Begriff hat, der sich auch so klettergeschichtlich irgendwie, ja, dass der weitergeschrieben wird, das war schon ziemlich cool. Also man muss ja sagen, Rotpunkt wurde in Franken mit Groß, mit Kurt Albert, also da wurde große Klettergeschichte hier bei uns geschrieben. Und dann zu sagen, hey, lass uns doch Ecopoint auch hier pushen und vielleicht da ja eine Bewegung draus entstehen lassen, das war schon ein cooles Narrativ.
Ja.
Genau, und auch damals war das ja so, dass es damit angefangen hat, dass man das vorgeschlagen hat. Kurt Albert hat ja damals auch gesagt, es ist jetzt eigentlich kein Konzept bei, also für ihn, sondern es ist ja so auch sowas wie ein Vorschlag, einfach mal so eine Anregung zur Diskussion, dass man eine neue Bewegung startet und ja, mal schaut, wie es ankommt oder ob das eben salonfähig ist, ob ja, wie viele Leute man da auch mitnehmen kann.
Mhm. Und was habt ihr erlebt, seitdem ihr dem einen Namen gegeben habt? Also zum Beispiel Nadja wurde ja schon mitgezogen, wie wir gerade gehört haben.
Eigentlich nur Positives, also großteils. Wir haben einfach viele Leute, die eben auch sagen, ach ja, das mache ich ja irgendwie auch schon länger. Oder ach cool, dass es dafür jetzt auch einen Namen gibt, weil es ja einfach so schön kurz und bündig ist. Tatsächlich macht ja manchmal einfach so ein Name auch viel aus. Also es klingt ja auch einfach nicht schlecht.
Ja, und tatsächlich ganz viele, die das früher schon oft gemacht haben und gesagt haben, ja, genau so haben wir eigentlich gestartet in unsere Kletterlaufbahn, sehen sich auch abgeholt. Also wir ja bekommen das immer wieder zurückgespiegelt, dass sie jetzt sagen, dass sie das total gut finden, dass wir das jetzt so pushen und dem diesen Begriff geben und man sich somit auch irgendwie identifizieren kann und sich besser darüber austauschen kann. Also es gibt ja dieser Anreise ein ganz anderes Gewicht.
Ja, also ich meine, natürlich, man hört schon auch manchmal, dass Leute dann sagen, hä, aber das ist jetzt auch nichts Neues, das gibt's ja schon lang.
Ja, genau.
Aber es ist ja auch nicht unser Ziel, also wir wollen jetzt auch nichts Neues irgendwie verkaufen, sondern es ist ja auch einfach okay, mal wieder back to the roots zu gehen und zu sagen, ja, vielleicht braucht's aber gerade heutzutage im Angesicht von Klimakrise und anderen Krisen einfach auch mal wieder, ja, back to the roots eben.
Und wie gesagt, also ich glaube, manchmal müssen die Menschen auch daran erinnert werden, dass das auch noch anders möglich ist, eventuell. Also ich glaube, dass es nicht immer für alle möglich ist, aber dass, wenn man das irgendwie sich zeitlich einräumen kann und die Distanz okay ist, dass man das halt dann auch mal so machen kann, weil man ist so ans Auto gewöhnt oder viele sind so ans Auto gewöhnt, dass sie da gar nicht in die Richtung denken und dann sieht man das und hört man das und dann versucht man das vielleicht auch mal.
Ja.
Könnt ihr mal sagen, was ihr an dieser Art zu reisen und zu klettern gut findet?
Na, ich finde eben schon, dass man oft sehr viel spontaner unterwegs ist oder halt, also na gut, man muss nicht den Zug raussuchen, aber manchmal erlebt man einfach Dinge, die jetzt mit dem Auto, mit dem Van vielleicht einfach nicht so zustande kämen. Man hat viel mehr so ein Erlebnis, weil doch auch oft unerwartete Sachen passieren. Weil man irgendwie, finde ich, schon auch oft mehr Zugang zur Landschaft hat, zu den Menschen außenrum, wenn man jetzt vor allem mit dem Rad unterwegs ist. Aber auch, dass man mehr Offenheit hat. Also gerade weil nicht alles 1:1 vorhersehbar ist, kommen eben oft ganz wilde Sachen oder spannende Abenteuer dazu.
Zum Beispiel?
Man sieht einfach unglaublich schöne Orte auf dem Weg der Reise, wenn man jetzt mit dem Fahrrad unterwegs ist, man kann ja total schnell mal anhalten und sich einfach auf eine Bank setzen und das genießen. Und wenn man einfach so immer schnell mit dem Auto von A nach B fährt, dann hat man halt einfach ein ganz konkretes Ziel und wird da jetzt auch nicht anhalten, egal was vielleicht dazwischen kommt.
Und man kommt auf jeden Fall auch viel mehr ins Gespräch mit Einheimischen oder generell anderen Menschen, die sich gerade halt auch draußen bewegen. Also jetzt, als wir in Schweden waren im Sommer, hatten wir auch immer die Situation, dass wir nach Trinkwasser fragen mussten. Also wir waren eigentlich hauptsächlich mit dem Zelt unterwegs und wildcampen und konnten nicht immer Wasser filtern und haben dann ab und zu eben bei Häusern geklingelt und gefragt, ob wir Trinkwasser haben können. Und so landet man dann halt auch einfach in schwedischen Küchen bei ganz unterschiedlichen Menschen. Mal ziemlich verkorkste, mal ziemlich sympathische und hat auf jeden Fall sich immer was zu erzählen danach.
Mhm. Wo ihr das gerade erzählt, da denke ich auch, wahrscheinlich trifft man, wenn man mit dem Auto hinfährt, vor allem Kletterinnen und Kletterer, also an dem Ort, wo man dann ankommt. Mhm. Und die anderen nicht so viel, was ihr gerade erzählt habt.
Und auch da würde ich aber sagen, also wenn man jetzt mit dem Van unterwegs ist, ne, und dann gerade vielleicht im Herbst, wo es früh dunkel wird, dann wird es früh kalt, dann haben wir schon aus unserer Erfahrung eigentlich erlebt, dass man dann auch viel Zeit im Van und vielleicht dann eben mit der Person, mit der man unterwegs ist, verbringt. Und wenn man jetzt aber dann mit Zelt unterwegs ist oder eben in so einer größeren Eco-Point-Gruppe, dass auch da dann der Austausch unter den Kletterern anders ist. Mhm.
Ja, oder ich finde halt oft, wir waren ja mal in Katarese auch im Herbst und da war das Wetter jetzt nicht so gut. Und dann geht man halt auch öfter einfach mal so in die lokale Bar und quatscht dann mit dem Besitzer über, weiß nicht, alte Geschichten und über ein Kletterfestival, das da auch mehrmals stattgefunden hat und wie einfach auch so die Stimmung im Dorf ist gegenüber den Kletternden. Und es sind einfach schon viele Dinge, die man sonst vielleicht gar nicht so mitbekommt.
Ja, also das Reisen ist auf jeden Fall anders, das haben wir schon mitbekommen. Wie hat sich denn das Klettern an sich für euch verändert, seit ihr anders anreist?
Also ich habe schon das Gefühl, dass es irgendwie teilweise sehr vielseitiger geworden ist, gemeinschaftlicher und dass ich selber gelassener auch teilweise bin. Wenn man oft einfach schon froh ist, dass man dann an den Fels angekommen ist, dann hat man gar nicht mehr so diese krasse Erwartungshaltung, so, oh ja, jetzt muss ich aber heute irgendwie auf jeden Fall mein Projekt klettern, sondern natürlich gibt man trotzdem sein Bestes, aber irgendwie ist man, oder ich bin da schon ein bisschen ruhiger, einfach wenn ich an den Fels ankomme und kenne das schon mit dem Leistungsdruck, dass ich da früher auch mehr das Gefühl hatte, boah, jetzt muss ich aber abliefern und ich weiß nicht, ich habe jetzt vielleicht auch einfach so ein bisschen eine andere Mission, dass ich mir denke, ja, ich gehe klettern, aber es muss ja auch nicht immer dann direkt ein Rotpoint oder Eco-Point sein, sondern es ist einfach schön, draußen zu sein, nachhaltig anzureisen, und das ist eigentlich schon oft mehr Erfüllung, als dann eigentlich eine Tour durchzusteigen.
Wobei, wenn man mehrere Tage bleibt, dann vor Ort, dann hat man ja wahrscheinlich an Tag 2, wenn man erstmal eine Runde geschlafen hat, schon die Energie und kann loslegen. Also kommt dann der Ehrgeiz wieder, dieser alte?
Auf jeden Fall. Also der Ehrgeiz ist eigentlich auch trotzdem meistens da, aber so dieses Anspruchsdenken, so ich muss jetzt aber, das ist vielleicht irgendwie bei mir weniger.
Also quasi der ganze Prozess gehört schon für dich dazu.
Mhm. Schon. Also ich erkenne das auch an, dass es mit Eco-Pointen einfach auch teilweise anstrengender ist, anzureisen, weil ich es auch nicht immer nur mache, weil es mir so viel Spaß macht, sondern weil ich einfach da so vielleicht einen Idealismus habe und sage, ich will es aber probieren, möglichst klima- oder umweltfreundlich zu gestalten. Und dann sage ich schon auch, cool, jetzt habe ich das auch irgendwie geschafft und sehe das als Teil des Klettererlebnisses.
Also du bist dann mehrere Stunden schon mit dem Rad gefahren?
Nicht unbedingt. Ich meine, das Eco-Pointen ist ja nicht nur Radfahren. Eco-Pointen kann auch bedeuten, ich steige in den Zug und dann steige ich da aus und habe vielleicht mein Klapprad dabei oder laufe dann eben noch zu Fuß an den Fels. Und das muss ja nicht unbedingt 3 Stunden oder 4 Stunden sein. Und teilweise ist es ja auch nicht anstrengender, wenn ich einfach nur mit dem Bus jetzt in die Fränkische fahre. Dann muss ich da jetzt nicht viel leisten. Einfach diese Gewohnheitsumstellung,
ja,
die muss ich vielleicht schon leisten.
Nadja, was hat sich bei dir geändert?
Ich glaube tatsächlich in der Fränkischen gar nicht so viel. Also wenn wir hier Eco-Pointen gehen, dann ist das oft gar nicht so anstrengend, wie man sich das vielleicht vorstellen würde. Also wie Sophie sagt, wir haben hier irgendwie unser Homecrack, ist die Feldener Wand, kann man schon fast sagen. Da fahren wir 15 Minuten mit dem Zug und steigen dann noch 2 Minuten zu. Also da ist es jetzt nicht so, dass sich dann das auf die Kletterei so sehr auswirkt. Klar, wenn man dann das Fahrrad mitnimmt, dann würde ich sagen, hat es hier echt positive Effekte. Also, dass ich dann eher ja schon so ein bisschen entspannter ankomme. Vielleicht kennt man es auch, wenn man von der Arbeit nach Hause fährt und wenn man in der Stadt wohnt und da mit dem Fahrrad nach Hause fährt, kommt man doch auch schon ganz anders zu Hause an. Irgendwie einfach, ja, hat so den Alltagsstress hinter sich gelassen, und das passiert bei mir beim Fahrradfahren auf jeden Fall. Also, dass ich irgendwie schon ja entspannter am Fels ankommen und ein bisschen aufgewärmt.
Ja, und die meisten Klettergebiete sind ja auch wirklich in wunderschöner Natur gelegen. Also jetzt die Fränkische Schweiz oder in Frankreich, in Italien, in Spanien, das sind da alles wunderschöne Gegenden. Und wenn man die eigentlich auch noch mit dem Fahrrad erkunden darf, finde ich das einfach sehr oft ein Zugewinn.
Ich meine, ihr habt natürlich auch den Vorteil, dass ihr da wohnt, ne? Und das für euch so nah ist, dass ihr da auf diese Art und Weise einfach öfter anreisen könnt.
Ja, total. Also das geht natürlich nicht in jedem Klettergebiet gleich. Also für mich ist das hier auf jeden Fall auch meine Wahlheimat. Also ich bin hier erst vor ein paar Jahren hergezogen. Und man muss schon sagen, also von Nürnberg oder Hersbruck, alles, was so auf der Zugstrecke auf dem Weg liegt, ist wirklich ideal für Eco-Point. Das sieht schon in anderen Teilen Frankens ganz anders aus. Also Sophie kommt aus Coburg und ist da auf jeden Fall auch dann mit dem Auto aufgewachsen.
Ja, also zumindest an Fels zu fahren. Aber bei mir war es dann halt auch so, dann bin ich zum Studieren und habe gemerkt, mir ist das total wichtig, oder ich habe ja kein Auto, also ich fahre da einfach auch alles öffentlich, und dann ist man auf Leute angewiesen, die dann ein Auto haben und einen mitnehmen. Und ja, es war dann einfach auch so der Versuch, auch da ohne Auto zum Fels zu kommen, der mich zum Eco-Point noch gebracht hat, glaube ich.
Ja, tatsächlich war es für uns auch mit ein Grund, warum wir hierher gezogen sind. Weil ich irgendwie frustriert war, also davor auch länger in München gewohnt habe und das dann doch irgendwie weit war zum Eco-Pointen. Und wir dann, also mein Mann und ich, von Kletterurlauben mitbekommen haben, dass das eigentlich in Franken ganz anders ist, dass hier man schon ohne Auto leben kann und ideal zum Klettern kommt.
Also bei mir ist halt so, ich muss jetzt dafür halt in die Uni pendeln. Also ich habe es näher zu den Felsen, aber muss halt in die Arbeit mit dem Zug fahren.
Ja.
Das nervt schon auch ab und zu, aber genau, es ist halt auch immer so ein bisschen die Frage, was ist einem gerade wichtig.
Genau. Ich meine, ich denke natürlich im Kopf auch immer, dass es Menschen gibt, die halt überhaupt nicht in eurer Gegend leben und die halt, wenn sie im Frankenjura jetzt klettern wollen, erstmal noch eine viel weitere Strecke haben so und für die das halt keine Tagesreise ist. Und dann, dann hat man natürlich nochmal wieder eine ganz andere Logistik, wenn man doch versucht, das ohne Auto zu machen.
Ja, wobei wir jetzt auch letztens Leute getroffen haben aus Berlin.
Ja.
Und die sagen auch, auf jeden Fall fahren wir Zug. Das ist ja viel, also viel angenehmer, mit dem Zug nach Franken zu fahren, als da mit dem Auto über die Autobahn. Aber klar, man ist immer angewiesen auf gute Zugstrecken. Also, dass Infrastruktur da eine Rolle spielt, das darf man nicht verschweigen.
Ja.
Und gerade Berliner, also da haben wir jetzt schon eben, also sind viele irgendwie in Franken unterwegs. Und einige haben dann auch in Neuhaus oder in anderen Bahnhöfen ihre Camper stehen. Und da haben wir schon welche getroffen, die meinten, ja, stimmt, wir könnten eigentlich auch einfach da ein Fahrrad hinstellen. Mhm. Das würde auch gehen.
Mhm. Ich meine, vielleicht schaffen wir das ja auch irgendwann noch in nächster Zeit, dass es mehr so Leihräder gibt, auch in der Fränkischen. Das wäre schon auch wirklich schön.
So direkt am Bahnhof so eine Station dann?
Genau, dass es da einfach mehr Möglichkeit gibt, mehr Angebot. Weil die Fahrradmitnahme im Zug ist halt auch immer so ein kleines Konfliktthema.
Total. Ja, habt ihr da Connections zu Tourismusverbänden oder so?
Ja, wir haben ganz guten Kontakt zum VGN tatsächlich, also unser lokaler Transport oder unser lokales Transportunternehmen. Genau, weil die freuen sich ja auch, wenn Outdoor-Sportler oder Sportlerinnen den Zug nutzen.
Mhm.
Eigentlich ist es ja Win-Win, wenn wir zusammenarbeiten
und
da auch gute Lösungen finden.
Ich habe noch eine andere Frage, und zwar, mein Podcast, da geht es ja mehr ums Bouldern. Was würdet ihr sagen, ist EcoPoint Bouldern vom Aufwand her leichter oder schwerer als EcoPoint Klettern? Also ich stelle mir zum Beispiel vor, jetzt mit einem Crashpad auf dem Fahrrad unterwegs zu sein, weiß ich nicht, ob ich das machen möchte.
Ja, also ich würde schon sagen, dass es ein bisschen unbequemer ist. Also gerade, wie du sagst, mit dem Crashpad auf dem Rücken, wenn dann noch ein bisschen Wind weht, das kann schon mal sehr anstrengend werden, dann zum Fahrradfahren. Oder auch im Zug, ne? Also klar, kommt drauf an, wie viele Crashpads man dann vielleicht mitnimmt. Also wir waren letztens erst sehr, sagen wir mal, angenehm fürs Bouldern unterwegs, hatten einige Crashpads dabei und dann eigentlich fast ein halbes, so ein Abteil blockiert mit unseren Crashpads. Das ging dann gut, weil es war nichts los im Zug, aber wenn da mal mehr los ist, ja, wird schon vielleicht auch unangenehm. Aber es geht, also hier in Franken es geht. Wir waren erst letztes Jahr im Zillertal und da war es wirklich super bequem. Also wir sind mit dem Zug nach Meierhofen gefahren und von dort dann mit dem Bus in Zillergrund, für das Bouldergebiet Sundergrund. Da hält der Bus direkt am Campingplatz und alle haben dann von dort aus den gleichen Zustieg. Und das war echt saugut.
Aber so ganz weite Strecken mit dem Crashpad auf dem Rücken fahren, würdet ihr dann auch lassen, sondern eher euch die Gebiete raussuchen, wo man dann relativ nah mit den Öffis schon an den Fels kommt? Hör ich da raus.
Würde ich eher machen. Also ich habe es jetzt maximal, bin ich irgendwie 45 Minuten mit dem Crashpad gefahren und da war dann auch noch, lag Schnee und es war wirklich sehr windig. Das war dann ein geiler Boulder-Tag, weil dann die Sonne rauskam und super warm wurde, eben mitten im Winter. Aber da ist dann schon ja die Frage, was halt der Fokus ist. Also es war ein toller Tag und ich werde ihn auf jeden Fall nicht vergessen. Wenn man jetzt aber sagt, ich will unbedingt hart bouldern, dann würde ich vielleicht eher kürzere Strecken.
Ja, oder vielleicht gibt es ja auch bald noch so mehr so EcoPoint Crashpad Editions, die man halt öfter falten kann, weil wenn ich halt natürlich hinten drauf so einmal 2 Meter Ding auf dem Rücken habe, dann habe ich da schon viel Windwiderstand.
Oder so für Anhänger, so ein Format, was man auf einen Anhänger machen kann.
Ja.
Aber ich glaube, da sind wir auch nicht so die ExpertInnen, weil wir beide nicht so sehr viel bouldern gehen. Ich glaube, da gibt es da draußen auch schon viel mehr EcoPoint-erfahrene BoulderInnen, die da mehr sagen können.
Dann einfach eure Tipps, das Crashpad eurer Wahl und wie ihr es transportiert, dann könnt ihr das ja nachher bei Instagram schreiben oder so.
Ja, da habe ich tatsächlich einen Tipp, weil es gibt ja Crashpads, die unten geschlossenen Boden haben und aber ziemlich viel Hohlraum. Und das war halt super für diesen also wir waren mehrere Tage dort im Zillertal und ich habe dann einfach meinen kompletten Rucksackinhalt in das Crashpad reingeschmissen.
Mhm.
Und dann war das eigentlich total kommod, weil ich hatte dann nur dieses Crashpad auf dem Rücken und einen kleinen Stoffbeutel irgendwie mit den Sachen für den Zug so. Und das war dann eigentlich gar nicht unbequem.
Okay. Also für mein Gefühl ist es ja so, dass in der Kletter- und Boulder-Szene dieses Thema Nachhaltigkeit ja schon irgendwie eine Rolle spielt. Wenn die Leute klettern, bouldern, gehen draußen, dann sagen sie, hey, macht sauber am Fels, nehmt vielleicht noch ein paar Sachen von den anderen mit, die ihr draußen findet. Man achtet auf Brutzeiten und so weiter und so fort. Also das Thema ist schon sehr präsent, finde ich. Aber für mich ist so dieses Thema Eco-Point, das sehe ich noch nicht ganz so oft. Wo begegnet euch das jetzt schon oder wo seht ihr, okay, das ist jetzt, hat jetzt noch weitere Kreise gezogen?
Also wir sehen halt schon, dass mittlerweile, also zum Beispiel auch im Vergleich zum vor 2 Jahren, dass da schon mehr Leute auf dem Fahrrad unterwegs sind und wir einfach auch im Fels mehr Leute treffen, die irgendwo ihr Rad abgestellt haben oder mit dem Zug angereist sind. Also wir kommen da schon einfach sehr viel mehr irgendwie ins Gespräch und sehen einfach viel mehr Eco-Pointer und Eco-Pointerinnen. Bei uns ist es aber schon so, ich mache ja auch an der Uni teilweise Umfragen und wir sehen trotzdem, dass eigentlich mehr als 70% der Kletternden mit dem Auto anreisen. Und das hat sich jetzt auch in den letzten 2 Jahren, zumindest beim Kletterfestival, wobei das Wetter da einfach super schlecht war, nicht verändert. Also das sind halt leider immer viele Faktoren, die da mit reinspielen oder die... Es ist halt, glaube ich, einfach auch eine größere Überwindung, aufs Auto zu verzichten, als jetzt mal seinen Müll mitzunehmen. Also das sind schon, das ist eine andere Dimension, weil da halt diese Gewohnheit oder auch natürlich, man muss sich erstmal wirklich sehr umorientieren, wenn man einfach gewohnt ist, mit dem Auto zu fahren. Dann hat man jetzt vielleicht nicht direkt die VGN-App auf dem Handy oder weiß genau, welche Tickets irgendwie günstig sind oder weiß eben nicht sofort, wie gut man dann zum Fels auch vom nächsten Bahnhof kommt. Das braucht, glaube ich, auch einfach noch ein bisschen Zeit, bis sich das vielleicht mehr etabliert hat, bis da die Infos wirklich verbreitet sind und bis wir mal dieses Klischee vielleicht auch abgebaut haben, dass man an die Felsen überhaupt nicht ohne Auto kommt.
Ist es denn vielleicht auch ein Problem, dass man, wenn man dann Eco-Point klettern geht, dass man dann auch eher die Felsen nimmt, die noch leicht zu erreichen sind, wo eigentlich auch alle, die mit dem Auto hinfahren, auch lieber hinfahren, weil es so leicht zu erreichen ist, also dass dieses Überfüllungsthema dann noch größer wird?
Nee, das würde ich eigentlich gar nicht sagen, weil für Eco-PointerInnen werden auch ganz andere Felsen attraktiv. Also gerade hier haben wir nicht so oft super schwierige Zustiege. Das heißt, man kann eigentlich den Zustieg dann oftmals mit dem Rad machen und eigentlich ja Felsen sehr gut erreichen, zu denen man sonst vielleicht dann doch mal 20 Minuten hatschen würde so und wo viele dann vielleicht deshalb nicht hingehen, also die nicht so populär sind, aber eigentlich von der Kletterei total toll und da hat man dann das Zeitersparnis mit dem Rad.
Ja, und es eröffnen sich ja auch noch sehr viel neue Felsen, weil so trifft man ja auf die Wahl, zu welchem Fels man jetzt geht durch Mund-zu-Mund-Tipps von Freunden, Freundinnen, was gerade irgendwie eine coole Tour ist. Dann hat man oft Hotspots irgendwie einfach dort, wo einfach gerade beliebte Projekte sind. Und ich finde, wenn man die Dinge Eco-Point unternimmt, dann hat man eher so ein Radiusdenken. Dann hat man den Bahnhof oder die Bushaltestelle und überlegt halt von dort aus, wo komme ich denn gut hin? Und dann kommen oftmals ganz, ganz andere Felsen oder irgendwie relativ unbekannte Felsen wieder ins Visier.
Genau, weil sonst ist ja dann eher ein Fels attraktiv, der halt nah an der Autobahn liegt, zum Beispiel, der für uns unter Umständen gar nicht attraktiv ist, weil der nächste Bahnhof total weit weg ist.
Ich frage mich auch, ob euch das begegnet, dass Menschen auch manchmal so negativ oder wütend reagieren auf das, was ihr macht und was ihr so erzählt, weil ich merke so ein nachhaltiger Lebensstil, wenn man das kommuniziert, dann denken Leute, oh, jetzt wollt ihr uns wieder sagen, wie wir zu leben haben und dass unser Lebensstil schlecht ist und so weiter. Gibt es solche Erlebnisse bei euch auch?
Ja, die gibt's. Also ich muss sagen, wir haben schon mehr positive Resonanz oder zumindest die direkt zu uns geäußert wird, kriegen wir nicht so viel Kritik. Wenn dann eigentlich tatsächlich über Social Media, also da gab's irgendwie mal 2, 3 Kommentare, die jetzt sehr negativ waren. Ja, ich denke, wie du sagst, das ist bei allen Nachhaltigkeitsbewegungen oder Themen eigentlich dann der Fall, dass es immer welche gibt, die sich da angegriffen fühlen.
Ja. Ja, oder dass dann auch immer erwartet wird, dass man wirklich an alles perfekt umsetzt. Also, dass man, wenn man sich in Umweltthemen engagiert, dass man wirklich auch gar keine Fehler mehr sich erlaubt.
Also, dass man dann kein Müsli-Riegel mit Verpackung mehr dabei
hat. Genau, dass ich dann kein Müll produziere am besten oder weiß ich nicht. Also, das ist manchmal schon interessant, was Menschen dann für Ansprüche an andere Leute erheben, die einfach versuchen, ja, ein bisschen was zu verändern. Aber was wir halt auch hören, ist so zum Beispiel Argumente, dass es halt irgendwie nichts bringt oder dass es halt so marginal ist, wenn man jetzt dann irgendwie da vom Auto auf die Öffis umsteigt, dass man zu hören bekommt, dass wir unsere Energie auf was anderes setzen sollen. Da bin ich halt auch nicht ganz d'accord, weil ich denke einfach schon, da, wo man was verändern kann, wo man selber Möglichkeiten für sich sieht, da kann man es ja auch probieren. Und es ist halt auch einfach ganz wichtig bei diesem ganzen Thema Nachhaltigkeit und Klimabewusstsein oder Klimaschutz, neue Wege auszuprobieren. Vielleicht manchmal auch zu erkennen, dass das vielleicht nichts für einen ist oder dass man vielleicht eher andere Stellschrauben hat, aber dem Ganzen eine Chance zu geben und auch da einfach mit mehr Offenheit ranzugehen, das finde ich einfach total wichtig.
Mhm. Ich habe auch noch so ein paar Punkte, die vielleicht euch auch manchmal begegnen, die das Thema vielleicht für manche auch ja unmöglich machen oder weshalb Leute das nicht ausprobieren und wollt gerne wissen, was ihr dazu sagt. Und ein Punkt könnte ja der Zeitaspekt sein, dass die Leute sagen, das dauert ja viel länger, wenn ich nicht mit dem Auto anreise und das schaffe ich nicht, weil dann habe ich eine längere Anreise, dann muss ich mir vielleicht einen Tag Urlaub länger nehmen, um klettern gehen zu können, das kann ich gar nicht. Also zu diesem Zeitaspekt, wenn das Argument kommt, was würdet ihr dazu sagen?
Ich würde das gerne relativieren, weil es wirklich darauf ankommt, wo man eco-pointet. Also wie gesagt, hier in Franken gibt es zahlreiche Felsen, an denen man auch schneller ist unter Umständen als mit dem Auto. Also gerade wie gesagt von Nürnberg aus startend oder auch wenn man sagt, okay, 15 Minuten mehr würde ich schon machen, dann kann man hier ein Leben lang klettern, ohne dass es einem langweilig wird. Und auch wenn man mehr Richtung Süden geht, ja, also wir waren jetzt erst ein Wochenende auf der Kampenwand, im Oberrheintal, wie gesagt Richtung Innsbruck, da gibt's schon dann auch Ausgangspunkte, zu denen man mit dem Zug nicht länger unterwegs ist. Mhm. Und ja dann, was ich halt finde, die Zugreise ganz anders nutzen kann. Also ich fahre einfach mittlerweile, das war nicht immer so, aber mittlerweile viel lieber Zug, weil ich dann lesen kann und vor allem nach der Tour einfach schlafen kann auch, was ja im Auto immer nicht, zumindest nicht alle können. Aber man muss natürlich sagen, das geht nicht überall so gut. Also es gibt einfach auch Regionen, da wird's dann sau aufwendig und man braucht irgendwie doppelt, dreimal so lang und da muss man sich dann schon überlegen, macht's dann Sinn? Oder nehme ich halt für diese Reise, wenn ich jetzt unbedingt an diesen Ort gehen will, halt doch mal ein Auto.
Also man muss da schon auch immer ein bisschen abwägen, aber wir für uns akzeptieren das halt auch, dass es teilweise länger dauert. Also ich sehe das schon auch, dass es natürlich zeiteffektiver wäre, wenn ich jetzt mit dem Flugzeug nach Spanien fahre. Also natürlich habe ich dann wahrscheinlich einen Klettertag mehr in meinem Urlaub oder zwei sogar. Das ist halt einfach auch immer eine Frage der Prioritäten oder auf was man bereit ist, vielleicht für die andere Anreise oder die alternative Anreise nicht zu opfern, aber halt umzustellen.
Also ihr habt ja auch immer diese Perspektive, dass ihr schon so felsnah wohnt und dass ihr quasi einfach öfter klettern gehen könnt, ohne dass jetzt die Riesenanreise ist. Aber wenn man jetzt nicht felsnah wohnt, dann hat man ja eigentlich immer diese Überlegung, okay, das kann schon noch mal viel länger dauern und dann wird es ja noch mal schwerer.
Genau, also das ist das, was ich auch meinte. Ich glaube, dass es nicht für alle und für alle Wohnorte gut funktioniert, wenn man dann nicht die Vorteile eigentlich auch sieht in der Anreise mit dem Zug zum Beispiel.
Ja.
Und ich glaube, dass da Ausprobieren einfach hilft. Weil ich kenne schon auch jetzt einige Leute, die sagen, ja, stimmt, die Zugreise war jetzt eigentlich habe ich es genossen. Eigentlich war es gar nicht so schlimm.
Ja, oder auch das Fahrradfahren, dass man, also ich glaube, vielleicht in vielen Orten ist es halt so, dass man das dann eher als Wochenend-Ding mal probiert und sagt, naja, dann mache ich das jetzt halt für 2 Tage, fahre mit dem Zug, nehme vielleicht das Rad mit und kann da irgendwo übernachten und sehe das halt als ganzheitliches Erlebnis. Ich glaube auch, dass es sehr schwierig ist, denn wenn ich jetzt wirklich eine weitere Anreise zu einem Fels habe und dann verdoppelt sich die Anreise durch die öffentlichen Verkehrsmittel oder das Fahrradfahren, dann versuche ich ja eigentlich wieder nur noch mehr reinzustopfen in meinen Tag, was wir wahrscheinlich alle schon, wo wir alle schon ganz gut darin sind, immer tendenziell eher zu viel zu machen als weniger. Und dann wird es schnell auch eigentlich viel anstrengender. Und es soll ja trotzdem noch ein schönes Erlebnis bleiben. Und da muss man einfach ein bisschen abwägen und, glaube ich, sagen, wann ist es denn wirklich realistisch und wann einfach zu viel oder schwierig. Mhm.
Ich finde das einen sehr wichtigen Punkt eigentlich, dieses viel reinstopfen, weil wir auch gemerkt haben, dass wir jetzt anders eben an Kletterwochenenden, Kletterurlaube, Klettertage rangehen und eben versuchen, nicht dann mal noch schnell nach dem Feierabend doch noch schnell rauszupesen und das irgendwie 3-mal die Woche oder dann irgendwie doch für ein Wochenende schnell in die Berge zu fahren, sondern halt oft uns dann mehr Zeit nehmen an einen Ort, also dass sich dann diese Anreise auch wirklich mehr lohnt.
Wobei man auch sagen muss, dass, also ich bin da noch sehr im Lernprozess. Also mir geht das schon noch so, dass ich mich manchmal einfach übernehme und denke, ja gut, dann fahre ich das mit dem Fahrrad hin und dann am nächsten Tag fahre ich dann mit dem Zug dahin und dann merkt man schon manchmal, das kostet doch alles recht viel Energie und man braucht vielleicht manchmal ein bisschen mehr Erholung oder Ruhepausen. Und das ist dann manchmal auch so ein gesellschaftliches Ding, dass man aber denkt, nee, ich muss aber so möglichst viel unterbringen und überall dabei sein.
Und das Anreisen mit der Bahn, da sind ja manche schon, denen ist ja schon vorher klar, dass das nichts wird. Weil bei der Deutschen Bahn passiert es ja nun mal leider öfter mal, dass Bahnen ausfallen und zu spät kommen und so weiter und so fort. Und dann hatten wir das Thema schon gehabt, dann kannst du das Fahrrad nicht mitnehmen, weil es irgendwie voll ist. Dieser unkalkulierbare Faktor Bahn, das sind eure Erfahrungen. Klappt es mehr, als man denkt oder was erlebt ihr?
Also ich habe schon eher den Eindruck, es klappt bei mir schon, also meistens. Aber ich glaube, wir haben alle wirklich unsere so Bahngeschichten, wo man einfach nur die Hände über den Kopf zusammenschlägt und sich denkt, was hat sich die Bahn jetzt auch schon wieder Neues ausgedacht? Oder was für eine Entschuldigung soll das jetzt bitte sein? Oder manchmal ist es ja gar keine Entschuldigung, sondern sie versuchen sich irgendwie zu erklären, warum jetzt der Zug ausgefallen ist. Und man denkt sich, das kann doch schon wieder nicht sein. Aber da hilft dann oft irgendwie eher so Humor oder Gelassenheit. Und dass man positiv denkt und sagt, okay, na jetzt sitze ich halt eine Stunde länger in einem Zug. Vielleicht kann ich jetzt dann gerade irgendwie einfach nochmal über irgendwas nachdenken oder irgendwas erledigen vielleicht oder einfach mal abspannen und reflektieren. Aber kennen wir auf jeden Fall, dass die Bahn nicht das zuverlässigste Unternehmen ist.
Tatsächlich mit den Fahrrädern, also man kriegt es immer wieder mit, dass es Probleme gibt, dass man nicht reinkommt. Und ich glaube, das passiert vor allem auch, wenn man jetzt noch einen Anhänger dabei hat, also vielleicht mit Kindern unterwegs ist. Mir ist tatsächlich noch nie passiert, dass ich jetzt draußen bleiben musste. Und auch jetzt mit Verspätungen oder Ausfällen, hier ist halt manchmal irgendwie, was wirklich doof ist, sind diese Schienenersatzverkehrszeiten, gerade im Sommer, die öfters kommen. Ansonsten würde ich sagen, klappt es meistens doch ganz gut. Mhm. Aber natürlich bedauern wir auch, dass irgendwie jahrzehntelang kein Geld in den Gleisausbau gesteckt wurde und die Bahn so vor sich hin rottet, sagen wir mal, im Vergleich zur Automobilindustrie, was ja einfach politische Entscheidungen dann waren. Mhm.
Ich habe jetzt als Mama, die ich ja bin, jetzt auch noch den weiteren Gedanken, dass ich mir das eigentlich gar nicht so gut vorstellen kann, wenn man jetzt mit Baby oder Kleinkind an den Fels versucht zu fahren und das dann auch noch als Eco-Point-Aktion macht. Also meine Erfahrung ist, dass ich und mein Freund, wir einfach sehr lange versucht haben, alles mit der Bahn irgendwie zu machen und dann hatten wir ein Kind. Und dann ging es plötzlich los, dass wir uns immer Leihautos geholt haben und dass wir so Tetris spielen mussten, wie wir den ganzen Kram in diesem Auto unterkriegen, wenn wir weggefahren sind. Wir sind jetzt nicht an den Fels gefahren mit Kind, Aber generell das Reisen mit Kind hat erstmal so unsere Art zu reisen total auf den Kopf gestellt. Jetzt ist er 3, jetzt ist es nicht mehr ganz so schlimm, jetzt fahren wir wieder Zug. Aber so mit Baby und Kleinkind, schwierig. Mhm. Kennt ihr Leute, die das mit Baby oder Kleinkind machen? Und wie machen die das?
Ja, ich habe so ein paar Bekannte in meinem Kreis, die früher sehr viel Ecopointen waren oder ausschließlich und denen es eigentlich ähnlich geht wie dir. Also die das dann jetzt manchmal noch schaffen sozusagen und sich dann auch sehr drüber freuen, wenn sie es dann mal gemacht haben und wenn es klappt. Aber die schon sagen, der Planungsaufwand oder dann eben dieses Nicht-Wissen, kommt man jetzt noch mit dem Fahrradanhänger in Zug rein oder nicht. Und wenn man dann stehen bleibt mit Kind, ist es natürlich einfach blöder, wie wenn man jetzt irgendwie, wir werden einfach wir stehen bleiben und wir dann irgendwie noch was trinken gehen. Ja, also die Tendenz im Bekanntenkreis haben wir auch, dass dann weniger wird. Und ich denke, das ist ja auch voll okay. Also ich glaube, wir wollen da nicht dogmatisch sagen, ja, ihr solltet alle Eco-Pointen überhaupt nicht, sondern das ist irgendwie eine Einladung und in manchen Lebensphasen passt es vielleicht einfach besser als in anderen Lebensphasen. Und wie du sagst, wenn die Kids dann wieder größer sind, vielleicht haben sie dann auch voll Lust drauf und Freude dran oder auch nicht.
Und ihr habt jetzt diesen Eco-Point Franken-Jura-Guide rausgebracht. Könnt ihr dazu noch ein paar Worte sagen?
Ja, wir waren da wirklich selber auch überrascht, dass wir das wirklich geschafft haben, innerhalb eines Jahres mit 10 ehrenamtlichen AutorInnen dieses Projekt auf die Beine zu stellen. Also, oder wir hatten eben auch noch ein bisschen Unterstützung von anderen Seiten. Aber das war einfach total überwältigend, als wir dann diesen Guide irgendwie über 2000 Exemplare in unserer Eingangshalle stehen hatten. Und ja, irgendwie auch so ein bisschen stolz, dass wir das jetzt so in einer Gruppe geschafft haben. Und wir finden ihn schon gelungen oder haben schon auch sehr viel positive Resonanz bekommen und freuen uns da schon, dass es da so gutes Feedback gibt, auch von der ganzen Community.
Das heißt, dieser EcoPoint Franken-Jura-Guide, das ist so ein Sammelwerk von verschiedenen Leuten, die nachhaltig anreisen zum Klettern und die einfach zeigen, wie und wo man das gut machen kann im Franken-Jura?
Genau, also ich würde gar nicht das als Sammelwerk bezeichnen. Also für mich muss ich dann denken an so ein Sammelband, also dass unterschiedliche AutorInnen unterschiedliche Kapitel beitragen. Aber das war schon wirklich so ein richtiges gemeinsamer Prozess und ein gemeinsames Produkt. Also wir hatten da mehrere Planungswochenenden zusammen, haben uns da waren ganz viel draußen, waren aber auch ganz viel am Laptop und haben wirklich über jedes Gebiet auch alle 10 Autorinnen dann nochmal drüber geschaut und ergänzt. Und im Resultat ist es ein Guide für den südlichen Teil des nördlichen Frankenjuras. Wer sich vielleicht ein bisschen auskennt, so bis ins Trubachtal im Norden, im Westen Balbala, Rodenstein, die Ecke. Und im Süden geht's bis zu den Kirchtalwänden, Etzelwang. Und wir haben auch ein paar Topos drin, also für ungefähr 20 Felsen ist sozusagen so ein Auswahlkletterführer, haben wir auch Topos dabei. Aber das Kernstück sind eigentlich die Gebietskarten, also dass sich dann jeder von diesem Fels, der genauer beschrieben ist, erschließen kann, wie komme ich dann eigentlich auch zu den 15 anderen Felsen in diesem Gebiet.
Genau, da man sieht halt einfach ganz gut, ich komme jetzt am Bahnhof in Pegnitz an und was sind denn gut erreichbare Felsen von dort aus? Also bei unseren Kletterführern jetzt in Franken ist es ja so, dass sie oftmals die ganzen Felsen, wir haben ja über 1000 Felsen, eingeteilt sind in die verschiedenen Täler, Pegnitztal, Wiesental und so weiter. Auch daran haben wir uns ein bisschen orientiert und bei uns gibt es da eben auch 14 Untergebiete. So ist es aufgegliedert und ja, der Prozess lief eben so, dass wir diese Untergebiete unter uns aufgeteilt haben, dass eben Verantwortlichkeiten dann da waren für 2 bis 3 Gebiete pro Person.
Und dann haben wir aber ziemlich schnell auch gemerkt, dass die Karten für uns halt nicht ganz funktionieren. Also wir haben uns, wie Sophie gesagt hat, an diesen 14 Gebieten orientiert, die auch in anderen Kletterführern so definiert wurden, haben aber gleichzeitig auch gemerkt, wir müssen da schon oft die Grenzen verschieben, weil diese Gebiete oft nicht nur talfokussiert sind, sondern auch autobahnfokussiert. Und dann die Bahnhöfe auf den Karten abgeschnitten waren, obwohl sie eigentlich direkt ums Eck sind. Also man würde dann denken, oh, da komme ich überhaupt nicht ran. weil halt der Bahnhof auf der Karte einfach abgeschnitten ist. Und das erfordert dann natürlich wieder Rechercheaufwand, wenn es so einen Guide nicht gibt, rauszufinden, ah, da ist eigentlich direkt ein Bahnhof. Und deshalb haben wir dann versucht, die Karten eben bahnhofszentriert zu machen.
Aber wie ihr das gerade erzählt, finde ich ja spannend, dass die Bahnhöfe auf den Karten da gar nicht mit drauf sind, jetzt so in quasi den bisherigen Kletterführern, dass man ja einfach sagen könnte, bei der Neuauflage kann man ja mal ins Kartenmaterial gucken, ob man nicht sagt, warum kann das nicht mit drin sein und das eine Option ist, weil ich kenne das auch aus Kletterführern, da ist dann halt immer besonders wichtig, wo ist der Parkplatz und dass man aber gar nicht weiß, wo ist da der nächste Bahnhof, könnte man ja einfügen.
Genau, aber das ist ja auch so ein bisschen das Ziel unserer Bewegung, dass man sagt, dass es öfter einfach mitgedacht wird, dass mehr und mehr Leute vielleicht Interesse haben, was wieder ohne Auto zu probieren und dass da auch die Nachfrage da ist, dass man in so einer Karte auch sieht, wo ist denn der Bahnhof und diese Information, dass die für viele Leute wichtig ist und jetzt nicht das Argument zieht, ja, ist nicht genug Platz auf der Seite.
Ja. Und es gibt noch eine Planung von euch für nächstes Jahr. Es wird ein EcoPoint Get Together im Frankenjura geben. Was gibt's denn da schon Wissenswertes für uns?
Ja, vor allem das Datum. Es wird am 29. Mai starten. Das ist dann ein verlängertes Wochenende, also mit Feiertag bis Sonntag, dann 1. Juni. Und da sind natürlich alle herzlich eingeladen, die Lust haben, mal EcoPointen auszuprobieren, andere Leute zu treffen, die es schon tun, ja, vorbeizukommen, mitzumachen.
Wir sind da jetzt gerade in der Anfangsphase der Planung. Das heißt, es geht darum, auch Leute zu finden, die Lust haben, sich damit einzubringen, zu engagieren. Wie jetzt beim Thema Programm, beim Thema Essen, Verpflegung, generelle Orga. Genau, also die können sich gerne bei uns melden auf per Mail info@ecopoint-frankenjura.de oder Instagram.
Alright. Und wo genau wird das denn eigentlich sein?
Das ist ein ganz besonderer Ort bei uns in Franken im Pegnitztal bei Ruprechtstegen. Das ist von dem Mühlenkraft e.V., die sich eigentlich zum Zweck gemacht haben, Natur inklusiv zu machen. Also nicht ganz mit dem Fokus auf Klettern, aber auch unter anderem. Und die haben einen ganz tollen Ort geschaffen, direkt an der Pegnitz, mit so einem, ja, mit irgendwie ganz vielen kreativen Möglichkeiten für Workshops, für Zusammenkommen, für Lagerfeuer, zum Zelten. Also das ist irgendwie, der Ort passt schon so perfekt.
Dann also gerne, wer mitmachen möchte und das mitorganisieren möchte, kann sich ja bei euch melden. Gibt es noch Pläne, die jetzt noch nicht so offensichtlich sind?
Wir haben zum Beispiel noch in drei Wochen ein internationales, kleines, internes EcoPoint-Treffen. Da geht es darum, dass sich europaweit so ein bisschen Initiativen austauschen, was denn gerade so passiert, wie man sich eben auch vor Ort mehr vernetzen kann, weil das bei uns eigentlich schon sehr, sehr gut funktioniert, dass wir jetzt ja durch dieses Guide-Projekt so eine Kerngruppe eigentlich haben, die sich immer mehr weiterentwickelt und auch immer mehr wächst. Und das ist natürlich auch schön, wenn man das in anderen Orten schafft, dass die Leute mit einbezogen werden, mitmachen, weil gerade das, glaube ich, auch Nachhaltigkeit kreiert, wenn man Menschen mit einbindet, ihnen so ein bisschen Verantwortung gibt und sich über viele Gemeinschaftsprojekte dann auch einfach zusammentut.
Mhm. Ja, generell fragen wir uns noch, inwiefern wir auch mehr politisch aktiv werden sollten. Also aktuell ist das ganze EcoPoint ja mehr, wir wollen begeistern, wir wollen inspirieren und wir wollen das irgendwie gemeinsam einfach machen und mehr Leute dazu motivieren, es mit uns zu tun. Und das ist ja aber schon sehr auf dieser individuellen Ebene. Also das ist dann die individuelle Verhaltensänderung im Grunde, die wir da anstreben oder wo wir auch sagen, ja, wenn man sich da vielleicht anders verhält, verhält man sich auch in anderen Bereichen nachhaltiger oder klimabewusster. Aber wir sind uns ja durchaus bewusst, dass das nicht der größte Hebel ist. Also dass der größte Hebel ist, Strukturen zu verändern, Politik zu verändern, Infrastrukturen zu verändern. Und da fragen wir uns schon auch, wie wir da in Zukunft auch unseren Beitrag dazu leisten können.
Das heißt, ihr wollt irgendwie politische Arbeit machen, ihr wollt mit der Bahn sprechen oder was sollt ihr machen?
Na, es gibt ja schon, also zum Beispiel Protect Our Winters, die sind ja auch sehr engagiert dabei, zum Beispiel Petitionen zu machen und Einfluss zu nehmen, aber auch über Athleten, Athletinnen Einfluss zu nehmen. Und ich glaube, da hat man schon einen Hebel, auch gerade wenn man sich auch schon mit etablierten Strukturen zusammentut, kann man da ganz gut politisch auch Einfluss nehmen. Oder wenn wir jetzt überlegen, vielleicht einen Verein zu gründen, dass man da auch vielleicht einfach mehr noch nach oben arbeitet.
Mhm. Aber wie das genau aussieht, das ja, wissen wir noch nicht.
Dann sprecht mal mit denen, die es schon gemacht haben, sowas Ähnliches gemacht haben und
ja,
lasst euch inspirieren. Danke für die Ausblicke und die Ideen und die Pläne, das, was ihr vielleicht noch umsetzen wollt. Und ganz generell danke euch für die Arbeit, die ihr macht und für die Inspiration, die ihr in die Kletter-Community gebt.
Ja, gerne. Und wir müssen auch sagen, wir werden auch jeden Tag eigentlich neu inspiriert von ganz vielen anderen Menschen da draußen.
Ja, und Podcasts wie diesen.
Genau.
Sehr schön.
Das waren Sophie Paulus und Nadja Hempel von der Initiative EcoPoint Climbing Frankenjura. Wenn du mehr erfahren möchtest, du findest EcoPoint Climbing in den sozialen Medien. Natürlich gibt's auch eine Webseite. Die Links findest du in den Shownotes zu dieser Folge. Danke an die beiden für das Gespräch und danke euch fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Juliane mein Name und ich bin weg bouldern.